Wir kommen heute zu einer der schwierigeren Bibelstellen im Neuen Testament und wahrscheinlich eine der umstrittensten. Und es ist wieder mal bezeichnend und interessant, dass vor allem um diese äußeren Dinge, die in dieser Bibelstelle vorkommen, gestritten wird. Um die äußeren Zeichen, die ein geistiges Prinzip sichtbar machen sollen. Ich denke, das geistliche Prinzip, dass das heute noch gültig ist, das ist eigentlich keine Frage. Zumindest für die, die die Bibel ernst nehmen. Aber wie ist es mit den äußeren Zeichen für dieses Prinzip? Sind die auch ewig gültig? Oder können die je nach Kultur unterschiedlich sein? Müssen wir heute in unserer Kultur die gleichen äußeren Ausdruckszeichen bewahren wie damals die Gemeinde in Korinth in ihrer Kultur? Müssen die Frauen heute noch Kopftücher tragen? Ganz konkret, zumindest in der Gemeinde oder beim Gebet. Wie lang darf ein Mann seine Haare wachsen lassen? Und wie kurz darf eine Frau ihre Haare abschneiden? Es ist wieder mal typisch, dass wir Menschen vor allem an diesen äußeren Dingen hängen bleiben. Das ist die Tendenz der Pharisäer. Und nicht, dass äußere Zeichen nicht wichtig sind, aber was viel wichtiger ist, das Herz. Das ist, dass wir die richtige Einstellung haben. Wenn ich äußere Dinge tue, ohne dass das Herz dabei ist, dann ist es ein leeres Ritual. Dann ist es eigentlich sinnlos. Dann ist es eine leere Tradition. Und wenn ich äußere Zeichen mit einer falschen Einstellung tue, dann ist es eigentlich Heuchelei und das ist noch schlimmer. Also am wichtigsten ist, dass wir mit diesem geistigen Prinzip übereinstimmen. Mit Gottes Schöpfungsordnung, mit seiner Familienordnung. Dass wir da gehorsam sind. Und dass wir den Platz einnehmen als Männer und Frauen, die Gott uns zugedacht hat in der Familie und in seiner Gemeinde. Und dann können wir uns gemeinsam überlegen, wie wir diese geistigen Prinzipien am besten in unserer Mitte, in unserer Kultur ausdrücken können und es sichtbar machen können. Einige Verse hier sind schwer zu interpretieren. Es liegt vor allem daran, dass wir den kulturellen Hintergrund nicht wirklich sicher kennen. Die Frage ist vor allem, war damals es in Korinth üblich, dass die Frauen immer Kopftücher getragen haben? Oder verlangt der Paulus hier etwas in der Gemeinde, beim Gebet zumindest, was kulturell nicht verlangt war? Und ich habe sehr viele Kommentare gelesen die letzten Wochen, habe mir einen ganzen Stapel an Infos über die damalige Kultur aus dem Internet runtergeladen und da gibt es schlicht und einfach keine Einheit darüber. Die meisten nehmen sich einfach das raus und picken sich das raus, nehmen das an, was für ihre Interpretation passt. Es gab in verschiedenen Gebieten Griechenlands damals zu verschiedenen Zeiten offensichtlich unterschiedliche Bräuche, die auch unterschiedlich waren zu den jüdischen und römischen Gebräuchen. Kopfbedeckung für eine Frau war damals sicher nichts Ungewöhnliches, aber ob es damals in der Kultur in Korinth, ob es da kulturell verlangt war, ein Kopftuch zu tragen für die Frau und ob es eine Schande war, wenn sie es nicht getragen hat, das ist nicht sicher. Also müssen wir demütig bleiben und einfach ehrlich sagen, wir wissen es nicht. Wir haben auch keine anderen Stellen im Neuen Testament, in denen es um Kopfbedeckung oder Haartracht geht. Das ist die einzige Stelle hier. Ich glaube, schon allein deswegen sollten wir nicht zu dogmatisch sein und es nicht zu wichtig nehmen. Vor allem nicht solche Dinge, solche Zeichen als Maßstab fürs wahre Christsein nehmen und vielleicht sogar als Anlass zur Spaltung. Und wir sollten nie auf Geschwister runterschauen, die eine andere Überzeugung haben in diesen Dingen. Zentralen Lehren, die zentralen Wahrheiten unseres Glaubens, die sind ganz klar in der Bibel gelehrt. Da hat Jesus drüber gesprochen, da wird in den Briefen drüber geschrieben und die sind vorgelebt in der Apostelgeschichte. Also, was uns sowieso wichtiger ist als das äußere Zeichen der äußeren Ausdrucksformen für diese biblischen Prinzipien, das sind die Prinzipien selbst, um die es hier geht. Das ist der Kern von dem Ganzen. Und die sind eigentlich sehr klar und einfach zu verstehen. Und die werden auch in vielen anderen Bibelstellen besprochen. Wir haben ja letzte Woche schon begonnen mit dem Thema, Es geht um die Rolle von Mann und Frau im Reich Gottes, vor allem in der Familie und in der Gemeinde. Und das haben wir eigentlich intensiver letztes Mal besprochen. Das ist die Grundlage für das, was wir heute hier anschauen. Und wir haben hier ganz sicher nicht die Zeit, das alles zu wiederholen. Ich werde die wichtigsten Punkte heute nur wiederholen. Also wer letzte Woche nicht da war, stellt euch die Kassette. Ich möchte heute mal die ganze Stelle lesen, damit wir den Zusammenhang sehen. Wir beginnen im Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Oder lehrt euch nicht selbst die Natur, dass, wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Paulus beginnt mit Lob. Das macht er gerne und tut er oft, bevor er die Leute zurechtweist. Ich mag das an dem Paulus. Paulus ist einer, der immer versucht, was Positives zu finden bei den anderen. Selbst wenn nicht allzu viel da ist, wie das in der Gemeinde in Korinth der Fall ist. Ja! Das sind die modernen Handys, die klingen so richtig. Die klingen schon so richtig echt. Gut. Also Paulus ist einer, der gerne andere ermutigt, der das Positive sieht. Und von so jemandem ist es natürlich auch viel leichter, Kritik anzunehmen, als von jemandem, der immer nur das Negative sieht und der immer nur das Schlechte annimmt. Und Paulus lobt sie hier, dass sie bis jetzt immer das getan haben und sich an das gehalten haben, was er sie gelehrt hat. Impliziert natürlich hier die Erwartung, dass sie auch diesmal seine Zurechtweisung und seine Korrektur annehmen werden. Und dann in Vers 3 hier legt der Paulus das große geistige Prinzip dar, das in der Gemeinde in Korinth und in allen Gemeinden und in Familien beachtet und dargestellt werden soll. Vers 3 sagt, ich will, dass ihr wisst, dass das Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Und wir haben das letzte Woche besprochen, wir werden es nur kurz wiederholen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und deswegen hat er eine Ordnung, eine Autoritätsstruktur geschaffen in der Familie. Das Haupt steht hier für Autorität, auch für Verantwortung. Die Sachen gehören immer zusammen. Wenn wir Autorität haben, dann haben wir auch Verantwortung. Gott wollte Ordnung schaffen in der Familie, wie überall. In der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft ist wichtig. Und ein Organismus kann nicht zwei Köpfe haben. Wenn er das hat, dann ist es ein Zombie. Ist es irgend so ein Monster und der eine Kopf sagt, wir gehen in die Richtung, der andere sagt in die Richtung und der Organismus wird nicht richtig funktionieren. Das Resultat wäre Chaos und Unordnung, Uneinheit. Es würde nicht funktionieren, dieser Organismus könnte nicht die Funktion wahrnehmen, wozu er erschaffen ist. Und so hat Gott den Mann als Autorität, als den Leiter über die Frau und über seine Familie gesetzt. Das heißt nicht, dass der Mann besser ist oder dass er mehr wert ist oder dass er klüger ist oder geistlicher ist. Nee, oft ist das Gegenteil der Fall. Aber es hat nichts mit Wertigkeit zu tun, das Ganze, sondern mit Funktion. Das Haupt der Frau ist der Mann. Und er sagt hier, das Haupt des Christus ist Gott. Daran sehen wir schon, dass es nichts mit Wertigkeit zu tun hat. Jesus ist wesenseins mit dem Vater. Er ist genauso Gott wie der Vater. Er ist nicht minderwertiger oder geringer. Aber Jesus war gewillt, in seiner Rolle als Erlöser diese Rolle einzunehmen und in dem Vater untertan zu sein. Und das sehen wir in seinem ganzen Leben. Jesus hat gesagt, ich glaube in Johannes 8, er hat gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater wohlgefällig ist. Und erinnert euch im Garten, da hat er gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Jesus war sogar gewillt, als der perfekte Mensch, sich in Gottes Schöpfungsordnung einzufügen. Und wir lesen, dass er seinen Eltern untertan war. Er, Jesus, als der Herr, der das ganze Universum geschaffen hat. Und wenn Jesus die Autoritätsstruktur Gottes in der Familie anerkennt, dann wollen wir dagegen rebellieren? Glaube nicht. Erinnert euch, der wichtigste Punkt letztes Mal war, der Grund, warum Gott dem Mann Autorität gegeben hat über die Frau, es hat nichts mit dem Unterschied zwischen den Geschlechtern zu tun. Es geht nicht darum, den Unterschied zwischen den Geschlechtern sichtbar zu machen oder darzustellen. Sondern das Zentrale, das Wichtige ist, dass wir die Beziehung zwischen Christus als dem Haupt der Gemeinde und seiner Gemeinde darstellen wollen in unseren Beziehungen. Wir sind sowas wie geistliche Schauspieler in dieser Welt, als Männer und als Frauen. Die Männer spielen das Haupt, Jesus, und die Frauen, die spielen seinen Leib, die Gemeinde. Und wir tun das, um die wunderbare Erlösung, die Gott für uns hat, sichtbar zu machen. In unseren menschlichen Beziehungen, in diesen Institutionen, die Gott geschaffen hat, in der Familie. Und auch in Gottes Familie, in der Gemeinde, wo die Männer zur Leiterschaft berufen sind. Und wir haben gesehen, dass diese Autoritätsstruktur oder diese Aufgabenverteilung schon in der Schöpfung grundgelegt ist. Und in allen Stellen im Neuen Testament, wo die Rolle von Mann und Frau besprochen wird, geht der Herr genau darauf zurück, nämlich auf die Schöpfungsordnung. Diese Struktur war nicht ein Resultat vom Sündenfall. Nee, das war von Gott von Anfang an so geplant. Und diese natürlichen Impulse, die wir als Menschen haben, als Männer und Frauen, dass kleine Jungs schon davon träumen, Helden zu sein und Beschützer zu sein und Versorger zu sein und die Mädels davon träumen, Mutter zu sein und Ehefrau zu sein. Diese Impulse sind nicht anerzogen, wie diejenigen es sagen, die das Ziel haben, wirklich die traditionelle Familie zu zerstören, wo Mann und Frau sich gegenseitig ergänzen. Und wo sie unterschiedliche Funktionen ausüben zum Wohl von dem Gemeinsamen. Und was ein Bild sein soll, ist das Wichtigste, ein Bild sein soll für Christus und seine Gemeinde. Und in Gottes Schöpfungsordnung gibt es eine besondere Rolle für Mann und Frau. Und das ist eine hohe Berufung für beide als Team. Darum geht es, wir sind ein Team zur Ehre Gottes und für jeden Einzelnen mit seiner spezifischen Rolle und Funktion. Das Wichtige ist, dass wir als Mann und Frau das darstellen, was sonst nicht sichtbar wäre in dieser Welt, nämlich die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus, dem Haupt, und der Gemeinde, seinem Leib. Wir haben gesagt, der Hauptgrund, warum wir Männer und Frauen sind, ist ein geistlicher. Es gibt auch andere Gründe, aber Gott hätte das alles anders regeln können. Dass wir uns wie Einzeller selbst reproduzieren oder irgend sowas. Aber nein, Gott hat da ganz tiefen Grund, einen geistlichen Grund. Und das müssen wir verstehen, wenn wir christliche Ehe und christliche Gemeindeordnung verstehen wollen. Es geht in unserem Leben, das heißt auch in unserem Leben als Familie, in unserem Leben als Gemeinde, als Ehepaare. Es geht nicht um uns selbst, sondern es geht darum, dass wir was Größeres sichtbar machen in unseren Beziehungen hier in dieser Welt, dass wir was Heiliges, was Ewiges, was Geistliches ausdrücken und für die Welt sichtbar machen. Darum geht's. Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde, dieses wunderbare Erlösungswerk und seine Liebe auszudrücken. Geht darum, dass wir Gott ehren, als Männer und als Frauen mit unserem Leben. Und das tun wir auch, indem wir die Rollen einnehmen, die Gott für uns bereitet hat. Und so wie Jesus ein liebevoller Erlöser ist und unser Versorger ist und der Leiter der Gemeinde ist und der Lehrer seiner Gemeinde, so sollen auch die Männer ihre Frauen und ihre Familie lieben und nähern und versorgen und sie heiligen, lesen wir im Epheserbrief, und sie lehren und sie leiten, liebevolle Verantwortung übernehmen für ihr Wohl und ihr Heil als Haupt der Familie. Und wir haben letztes Mal auch besprochen, was es praktisch heißt. Das heißt, dass wir Männer die Familie versorgen sollen. Hart arbeiten, um die Familie zu versorgen. Dass wir im Gebet sind für unsere Frauen, für unsere Kinder. Dass wir auch die Familie zusammenrufen zum Gebet, zum gemeinsamen Bibellesen, zum Austauschen. Dass wir unsere Familie mit in die Gemeinde bringen. Dass wir die Frauen lieben. Ganz konkret, mit ganz spezifischen Taten, die das auch ausdrücken. Kinder lehren, korrigieren, züchtigen. All das gehört dazu, Leiterschaft auszuüben. Und natürlich, dass wir Vorbilder sind als dienende Leiter. Das ist vor allem, wie wir leiden, durch Vorbild. So wie auch Jesus es getan hat. Und auf der anderen Seite, die Gemeinde ist hoffentlich dem Herrn Jesus als unserem Herrn untertan. Wir erkennen hoffentlich ihn an als unseren Herrn und als unseren Lehrer und respektieren ihn als solchen. Und so sollen auch die Frauen ihre Männer als Leiter respektieren und sie daheim unterstützen, die Kinder zu Jüngern zu machen. Und das ist eine einzigartige und wunderbare und hohe Berufung als Mutter und Ehefrau. Vers 4, hier heißt es weiter, jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Denn wenn es für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Entehrt ihr Haupt. Also entweder das eigene Haupt oder das jeweilige geistliche Haupt. Wahrscheinlich beides. Wenn es eine Schande ist für sie, dann ist es wahrscheinlich auch eine Schande für einen Ehemann, wenn sie sich so herrichtet oder nicht herrichtet. Wahrscheinlich zwei Aspekte hier in dieser ganzen Kopftuch-Diskussion. Das erste ist, es könnte sein, dass es in Korinth üblich war, dass alle anständigen oder zumindest die verheirateten Frauen ein Kopftuch oder einen Schleier getragen haben in der Öffentlichkeit, so wie es in vielen Kulturen üblich war. Nur Prostituierte oder irgendwie andere Frauen, die sagen wollten, ich bin verfügbar, die hätten es nicht getan. Und es wäre klar, dann wäre es für die Frau eine Schande und auch für ihren Ehemann, wenn sie wie eine Nutte rumläuft. Ist logisch. Und Paulus würde dann sagen, ihr Frauen, wenn ihr so rumläuft, dann lasst euch doch gleich die Haare scheren. Das haben sie mit den Ehebrecherinnen getan. Und genauso wäre es eine Schande für den Mann, wenn er ein Kopftuch trägt, wie eine Frau. Wenn er sich wie eine Frau herrichtet. Vielleicht wie wenn heute einer mit einem Kleid rumlaufen würde. Ich habe mal im IKEA so einen gesehen, der hatte zwar kurze Haare und Bart, aber ist so im Kleidchen rumgelaufen. Also ein Mann soll nicht wie einer rumlaufen, der falsch gepolt ist. Das ist auch das Argument, was Paulus verwenden wird, wenn er später über die Haarlängen spricht. Es geht darum, verwischt nicht die Grenzen zwischen Mann und Frau. Natürlich wäre das eine Schande für sich und für das jeweilige geistliche Haupt und die ganze Gemeinde, wenn die sich damals nicht an diese kulturellen Kleidungsvorschriften oder Gewohnheiten gehalten hätten. Der zweite Aspekt ist wahrscheinlich der wichtigere und der ist, dass es so scheint, dass die Frauen hier gegen Gottes Autoritätsordnung rebelliert haben. Das Kopftuch war damals ein anerkanntes Zeichen, dass man sich unterordnet, eben für die Unterordnung der Ehefrau unter ihren Ehemann. Und je nach den kulturellen Gewohnheiten, wie es damals war, sagt der Paulus, ihr sollt das Kopftuch nicht ablegen, was ihr eh immer tragt, ihr sollt es nicht ablegen, wenn ihr jetzt in die Gemeinde kommt und zum Gebet zusammenkommt. Oder sagt, wenn sie es nicht getragen haben damals, dann sollt ihr sie beim Gebet und beim Weissagen tragen, um damit eure Unterordnung unter die Leiterschaft eurer Ehemänner bzw. der männlichen Leiter in der Gemeinde auszudrücken. So wie es auch in den anderen Gemeinden üblich war. Und es scheint, dass die Frauen in Korinth gegen diese Ordnung rebelliert haben. Und die haben das auch äußerlich eben sehr deutlich demonstriert, indem sie das nicht getan haben. Zum Teil kann man es ein Stück weit nachempfinden. Die Frauen in der damaligen Gesellschaft sind wirklich sehr schlecht behandelt worden. Nämlich wie Eigentum von den Männern. Aber das Evangelium hat die Stellung der Frau radikal aufgewertet. In Galater 3 lesen wir, dass wir alle gleich sind in Christus. Die Sklaven und die Herren, die Männer und die Frauen, wir sind alle auf derselben Ebene als Kinder Gottes. Mit all den geistigen Privilegien, die wir als solche haben. Wir sind alle gleich angenommen in Jesus. Wir werden alle gleich erhört in unseren Gebeten in Jesus. Wir werden alle gleich gesegnet von Gott. Wir sind alle Brüder und Schwestern derselben Ebene. Und so haben die Frauen hier in der Gemeinde eine ganz neue Freiheit und eine ganz neue Aufwertung und Wertschätzung erfahren. Aber die Frauen in Korinth, die waren mit dieser Gleichheit in Jesus nicht zufrieden. Die wollten auch die Funktion der Männer übernehmen. Haben gesagt, wir sind nicht zufrieden mit der Rolle, die Gott uns zugeteilt hat. Wir wollen uns unseren Männern nicht unterordnen. Und die haben sich geweigert, das Kopftuch als Symbol für diese Unterordnung zu tragen. Beziehungsweise den Schleier, wir wissen nicht genau, wie das damals ausgesehen hat. Und ich muss sagen, das Hauptproblem ist hier ja nicht, dass sie sich geweigert haben, das Kopftuch zu tragen. Dass sie das äußere Zeichen abgelegt haben, sondern das Hauptproblem war ganz sicher die innere Einstellung. Das ist immer das Problem. Stolz war es im Prinzip. Haben im Prinzip gesagt, Herr, wir wollen kein Zeugnis sein für dich. Wir wollen unsere eigene Ordnung aufrichten. Ich möchte mein eigenes Ding drehen. Und das ist keine gute Einstellung. Das ist die Einstellung, die Satan hatte, als er gefallen ist. Und der Paulus sagt hier eigentlich, ihr Frauen, wenn das eure Einstellung ist, dann bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Sondern lasst euch doch gleich scheren, wie die Ehebrecherinnen. Sodass euer geistlicher Ehebruch, diese Rebellion und Untreue gegen Gott, dieser Götzendienst, wo ihr euch selbst zum Götzen macht eigentlich und euch über Gott stellt, dass es gleich adäquat sichtbar wird. Man weist sich hier ziemlich eindrücklich zurecht. Vers 7 sagt er weiter, denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Der Mann wurde zuerst geschaffen von Gott. Und der Mann spielt die Rolle von Gott, Gottes Rolle als Ehemann und als Vater. Und er soll nicht ein Symbol der Unterordnung und an anderen Menschen auf dem Kopf haben, weil Gott sich selbst auch niemanden unterordnet. Er ist souverän. Er ist der Herr über alles, was existiert. Und bildlich repräsentiert das Haupt des Mannes den Christus mit all seiner Herrlichkeit. Und die soll nicht verhüllt werden. Ihm sei alle Ehre. Wir haben jetzt gelesen. Wurscht, Vers 7. Lesen wir einfach nochmal. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Die Frau ist des Mannes Abglanz oder Herrlichkeit. Und ich will euch Männer ja nicht beleidigen. Aber wenn ich euch so neben euren Frauen sitzen sehe, dann kann ich nur sagen, Amen, das stimmt. Soweit es mich betrifft, sind alle Männer mehr oder weniger hässlich. Ich kann damit gut übereinstimmen. Ja, die Frauen sind die Krone des Mannes, die Herrlichkeit des Mannes. Vers 8. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Gott hat sie aus der Seite des ersten Mannes genommen und geformt. Manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist das einzige Gute, was aus dem Mann hervorgekommen ist. Das war die Frau. Vers 9 lesen wir, denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann hat er die Frau für den Mann geschaffen, als Hilfe und als Ergänzung. Auch das steckt in dem Wort da drin. Der hatte Hilfe notwendig, war in sich selbst nicht vollkommen. Der Herr hat gesagt, ja, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Er braucht Hilfe. Aber vor allem konnte der Mann nicht allein diese Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde ausdrücken. Dazu brauchte er vor allem die Hilfe seiner Frau. Und manche Frauen nehmen Anstoß daran, dass sie Hilfe sein sollen für ihren Mann. Aber warum eigentlich? Was ist denn aus christlicher Sicht so Schlechtes daran, Hilfe zu sein? Die Bibel sagt uns, Gott ist unser Helfer. Psalm 54 zum Beispiel heißt es, siehe, Gott ist mir ein Helfer, der Herr ist der, der meine Seele stützt. Jesus hat sich erniedrigt, er ist unser Diener geworden. Der Heilige Geist wird sogar als unser Tröster bzw. unser Helfer bezeichnet. Also warum sollte das etwas Erniedrigendes sein? Wirklich zu dienen und zu helfen, das ist unsere hohe Berufung als Kinder Gottes. Jesus hat gesagt, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und warum sollte das etwas Erniedrigendes sein? Wenn jemand anderer Hilfe braucht und ich hab's, was er nicht hat, ich kann ihm helfen, inwiefern macht das den irgendwie höher oder irgendwie besser als mich? Ich denke, wenn, dann wäre es schon umgekehrt, wenn ich was habe, wo ich ihm helfen kann. Es ist menschlicher Stolz, der Frauen zu Emanzen macht und der Männer zu Machos macht. Beides nicht biblisch. Vers 10 heißt es, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Das ist ein sehr schwieriger Vers, für den es sehr viele unterschiedliche Auslegungen gibt. Das zeigt schon, dass wir eigentlich nicht genau wissen, worum es hier geht. Wahrscheinlich heißt es, dass sie ein Zeichen der Vollmacht, unter der sie steht, auf dem Haupt tragen soll. Wieder das Kopftuch als Zeichen der Unterordnung unter den Ehemann, beziehungsweise letztlich unter Gott und seine Ordnung. Und ich nehme es jetzt einfach mal so, wie es hier steht. Nehmen wir an, dass es den Engeln ein Anstoß wäre. Wir wissen, die Engel beobachten uns aus der Bibel und es wäre ihnen ein Anstoß, wenn die Frauen hier gegen Gottes Ordnung rebellieren. Vers 11. Dennoch ist dem Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Hat noch nie ein Mann ein Baby in die Welt gebracht. Also so sind wir Männer und Frauen gegenseitig voneinander abhängig. Kleine Erinnerung hier, dass die Männer jetzt nicht die falsche Idee bekommen und dann ihrerseits einen falschen Stolz haben. Hey, ich bin der Macho. Ich bin der souveräne Herrscher über meine Frau und ich kann machen, was ich will und sie muss springen, wie ich will. Nein, du bist der Leiter, du bist verantwortlich für sie, aber leiten heißt dienen im Reich Gottes. Männer, ihr seid nicht berufen, Machos zu sein, sondern ihr seid berufen, liebevolle, dienende Leiter zu sein. Das ist unsere Stellung. Vers 13 appelliert der Paulus an die natürlichen Empfindungen der Korinther. Sagt, urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Deutet darauf hin, dass es vielleicht auch eine Schande war, in Korinth für eine Frau unbedeckt zu sein. Vers 14, oder lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben? Frage hier ist natürlich immer, wie lang ist lang? Es kommt darauf an. Wir wissen, dass die Sparta, die einen Bund hatten mit den Korinthern, dass die schulterlanges Haar getragen haben, das heißt die Männer. Andererseits anderen Kulturen, bei den Juden, gab es sowas wie das Naziräergelübde, wo ein Mann seine Haare lang wachsen hat lassen. Und dann, wenn konnte auch die Frau auf sich nehmen, dieses Gelübde. Und wenn eine Frau das getan hat, dann am Ende vom Gelübde hat man sich die Haare abgeschoren. Also hat auch die Frau das gemacht. Und in der Kultur war das keine Schande, sondern sogar was Ehrenhaftes, dieses Gelübde. Obwohl sie natürlich im Normalfall die Haartracht anders getragen haben. Aber ich würde sagen, das ist kulturell bedingt. Was ist lang, was ist kurz? Das Prinzip wäre wieder hier, ihr Männer seid als Männer erkennbar und ihr Frauen seid als Frauen erkennbar. Versucht nicht, diese Grenzen zu verwischen. Was immer das in eurer Kultur heißen mag. Verwischt die Grenzen nicht und achtet darauf, dass euer Haarstil, euer Bekleidungsstil, dass es kein Hindernis dafür ist, Leute für Jesus zu erreichen und nicht irgendwelchen Leuten ein Anstoß ist, weil ihr rumrennt wie irgendwie so eine Schwuchtel oder was. Vers 16. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Also die Gewohnheit wäre entweder, dass die Frauen rebellieren gegen Gottes Ordnung, indem sie ihre Kopftücher ablegen, oder die Gewohnheit, streitsüchtig zu sein. Und wisst ihr was, es ist ein Thema, über das ich nicht streiten werde mit euch. Wenn jemand von euch eine andere Sicht hat zum Thema Kopfbedeckung, ist okay, hat die Freiheit dazu. Ich denke, es ist nichts, wo wir dogmatisch sein sollten. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, was bedeutet das jetzt für uns heute konkret? Ich denke, einige Prinzipien, die wir aus dieser für manche vielleicht ein bisschen schrägen Stelle mitnehmen können. Das erste haben wir schon besprochen, nämlich der Mann soll als Mann auftreten, die Frau soll als Frau auftreten. Zweite Prinzip, denke ich, was wir hier sehen können, ist, dass wir, indem wie wir uns kleiden, indem wir uns geben, dass wir niemandem ein Anstoß sein sollen. Und gerade im Sommer hier gilt es besonders für die Mädels und für die Frauen. Mädels, Frauen, spielt nicht mit euren Reizen. Haltet eure weiblichen Rundungen bedeckt. Wir Männer, wir sind visuell veranlagt und wir sind da anfällig. Ich sage es euch ehrlich, ist ein Anstoß für mich, wenn ich hier Sonntagmorgens die Leute begrüße und dann hängend mir so die Fülle irgendeines Mädels mitten ins Gesicht. Ich möchte lieber an was anderes denken, Sonntagmorgens in der Gemeinde, wenn ich im Gottesdienst komme. Ich würde auch sagen, ihr Eltern, achtet auf eure Kinder. Weil es leider Gottes in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ein wirklicher Gruppendruck da, sich so herzurichten, einfach mit diesen Reizen zu spielen und mit den Jungs zu spielen. Und das ist eigentlich keine gute Einstellung. Wir sollten einander beschützen, sodass wir mit Acht, mit Respekt miteinander umgehen können. Dritte Prinzip ist hier, wir wollen natürlich die Rolle, die Gott uns zugeteilt hat, in der Familie und in der Gemeinde akzeptieren und nach Kräften ausfüllen. Mit Freude, mit einer guten Einstellung als dem Herrn. Viertes Prinzip, was wir vielleicht sehen, ist, dass diese Einstellung, unsere Einstellung, auch diese Rollenverteilung auch sichtbar werden soll. Umstrittene Frage ist natürlich, muss es auch heute durch Kopfbedeckung sein? Müssen Frauen beim Gebet ein Kopftuch tragen? Und ich würde sagen, wenn das die Art und Weise ist, wie du deine Unterordnung unter deinen Ehemann sichtbar ausdrücken willst, dann okay, fühl dich frei, das zu tun. Ich denke, niemand sollte auf eine Frau hinunterschauen, die sagt, das ist meine Überzeugung und die drücke ich mit diesem Kopftuch aus. Das Wichtige ist wieder natürlich nur, wenn du auch innerlich hinter diesem Prinzip stehst, dass du veranschaulichen willst. Sonst ist ja das Ganze ja sinnlos. Wie gesagt, das ist das Wichtige, das ist das Zentrale, das geistliche Prinzip, dass wir da dahinter stehen. Ich persönlich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, dass die Frauen das durch ein Kopftuch tun. Ich glaube nicht, dass ein Kopftuch oder ein Schleier ein universelles Zeichen ist für Unterordnung, das für alle Zeit gilt. Ich würde sogar sagen, das ist in unserer Kultur wahrscheinlich allgemein nicht als ein solches Zeichen verstanden wird. Vielleicht wird eine Frau mit Kopfbedeckung, mit Schleier heute eher als Muslimin wahrgenommen. Zeichen ist nur gut, wenn es erstens mit dem Inhalt übereinstimmt. Also sagen wir, dieses blaue Schild mit dem weißen Haar, das für Hospital steht oder für Krankenhaus. Wenn wir so ein Schild sehen, es macht nur Sinn, wenn dann auch wirklich ein Krankenhaus dahinter ist. Und wenn das kein Supermarkt ist, wo dieses Schild davor steht. Hätte das Schild keinen Sinn. Zweitens ist das Zeichen auch nur gut, wenn das Zeichen verstanden wird. Ich habe eine Freundin aus Amerika, die waren mal vom Schloss Heroldegg in Kärnten unterwegs, wollten nach Ungarn zurückfahren, waren Missionare und die haben sich in Graz haben sie sich verfahren. Oder Klagenfurt, wo immer sie da durchgefahren sind. Und dann haben sie dieses Schild gesehen mit dem H. Haben sich gedacht, okay, bei dem Auto hinten, bei den Ungarn steht H drauf, also ist H, es weist uns sicher die Richtung nach Ungarn. Wo sind sie gelandet? Im Krankenhaus. Also ein Zeichen macht nur Sinn, wenn es auch verstanden wird. Zweites Argument, warum ich glaube, dass wir nicht verlangen sollten, dass eine Frau das durch das Kopftuch ausdrückt, ist, dass es heute von jungen Frauen oft als demütigend empfunden würde, wenn sie ein Kopftuch tragen müsste. Und das war ganz klar nicht die Absicht hier. Der Zweck war, dass die Frauen ihre Unterordnung ausdrücken, aber der Zweck war nicht, sie zu demütigen. Und sie haben das damals durch ein allgemein akzeptiertes, gebräuchliches Kleidungsstück getan. Das war ganz normal. Keiner hätte eine Frau, die mit dem Kopftuch durch die Straßen ging, irgendwie komisch angeschaut oder sich vielleicht sogar lustig gemacht darüber. Ich weiß nicht, ob wir in unserer heutigen Kultur nicht bessere Ausdrucksformen finden können, die das vielleicht besser ausdrücken, dieses geistliche Prinzip, zu dem wir ja alle stehen sollten und das wir sichtbar machen wollen. Also eines, das Wichtigste, wahrscheinlich sicher ist, wie wir uns verhalten, wie wir uns geben als Männer und als Frauen. Na, wir Männer, wir sollen wirklich Leitung übernehmen und Verantwortung übernehmen für unsere Familien und für die Gemeinde. 1. Timotheus im Kapitel 2 schreibt der Paulus, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelhafte Überlegung, dass sie Leiterschaft übernehmen, auch hier im Gebet, in der Gemeinde. Und den Frauen schreibt er hier weiter, sagt ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass ich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva und dann geht er wieder auf dieses ganze Schöpfungsargument zurück. Also wir sollen uns mit Sittsamkeit schmücken. Spricht hier besonders zu den Frauen. Nicht mit aufreizender Kleidung. Nicht wie ein Freudenmädchen rumlaufen. Hey, das ist eine Schande für sie, Schande für ihren Mann, Schande für die Gemeinde. Schlechtes Zeugnis in der Welt. Noch schlimmer ist oft ein Anstoß für Männer und damit wird es ganz sicher zur Sünde. Und leider Gottes, die Mode geht immer mehr in diese andere Richtung. Nicht mit Sittsamkeit. Vielleicht heißt es auch, sie soll sich nicht so kleiden oder herrichten, dass sie alle Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Oder schon ausdrückt so, ich bin der Boss. In der Art und Weise, wie sie sich herrichtet. Ich meine, manchen Leuten, ihr kennt das, manchen Leuten sieht man schon von Weitem ihre Einstellung an. Ihre falsche Einstellung. Paulus sagt hier, sie sollen sich schmücken mit einem stillen, einem demütigen Geist. Nicht in den Vordergrund drängen. Heißt sicher auch nicht ihren Ehemann kritisieren in aller Öffentlichkeit, ihn irgendwie runtermachen. Unsere Einstellung, das ist das Wichtigste, wie wir uns geben. Da drücken wir am meisten aus. Andere Art, wie wir es traditionell ausdrücken, ist, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt, wenn sie heiraten. Sie haben denselben Namen, das drückt Einheit aus, aber es ist der Name des Mannes. Er ist das Haupt der Familie. Schöne Art, dieses Prinzip auszudrücken. Auch kulturell akzeptiert bei uns. Vielleicht wäre auch das Tragen des Eheringes so ein gutes Zeichen. Also ihr könnt da kreativ sein, vielleicht hat ja jemand noch andere gute Ideen, wie wir das auch sichtbar machen können. Dieses geistliche Prinzip, das wir ausdrücken wollen. Wir wollen es sichtbar machen, diese Liebe Gottes, Liebe Christi für seine Gemeinde und die Unterordnung seiner Gemeinde und unseren Herrn Jesus. Das Wichtige ist, dass wir nach diesen biblischen Prinzipien und Überzeugungen leben und dass wir den von Gott gegebenen Platz einnehmen, unser Denken nicht von der Welt beeinflussen lassen, sondern dass wir leben, um Gott zu verherrlichen und um ihn zu bezeugen. Na, Vers 31 im Kapitel 10 ist so ein Schlüsselvers. Tut alles zur Ehre Gottes. Dafür leben wir. Deswegen sind wir hier. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Weisheit. Auch deine Weisheit in der Schöpfungsordnung. Wir danken dir, dass wir das Vorrecht haben, wirklich mitzuwirken. Diese hohe Berufung, Herr, dass wir was bildlich ausdrücken dürfen in unserem Mannsein und in unserem Frausein. Und Vater, gib uns Weisheit und gib uns Verständnis, wie wir das mit guter Einstellung und mit richtigem Herzen ausfüllen können. Diese Rolle, die du uns zugedacht hast, damit wir dich ehren und Zeugnis sind für dich, damit Menschen dich finden in dieser Welt. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.